herzlich die Gemeinde, zuallererst unsere Gäste. Schön, dass ihr da seid. Einige bekannte Gesichter, genau, ein herzliches Willkommensapplaus für die Gäste, die heute da sind. Preis dem Herrn. Kann mir jemand mit der Kanzel helfen? Dann kann ich währenddessen so unauffällig weiterreden, bitte. Danke, Frank. Genau. Zum Abstützen. Dankeschön. Ja, doch, das hält schon. Wir sind noch ein bisschen K.O. Wir waren gestern in einer Tour hin und zurückgefahren nach Köln. Da gibt es ja diese tolle Sendung, Deutschland sucht den Superstar. Wer kennt die nicht? Wer kennt die, müssen jetzt alle sagen. Du kennst die nicht. Hast nichts verpasst. Wer... haben ja Kontakte da zum Fernsehen durch einen Christen, der dort arbeitet, und wir haben dann ein paar Freikarten bekommen. Und naja, Deutschland sucht den Superstar. Die müssen doch nur mal an die Bibel lesen, dann finden sie ihn ganz schnell. Matthäus und folgende, wenn das aus dem Alten Testament nicht ersichtlich ist. Amen. Ich glaube, Deutschland hat schon den Superstar gefunden, die haben es nur noch nicht gemerkt. Das ist Jesus, Amen. Der versinkt sich nie. Amen. Wer hat von euch noch auf dem Schirm, was Inhalt der letzten Predigt gewesen ist? Bitte? Also ich meine die letzte Predigt, wo ich vor einigen Wochen Teil 1 sozusagen und mit Teil 2 vertröstet habe. Wer war das? Wer hat was in Erinnerung? Zu lange her. Also es ging um... Also wir haben ja gesagt, wir wollen uns Charaktere anschauen, verschiedene Charaktere im Laufe der Zeit in der Bibel, weil wir einfach viel lernen können. Charakter ist die Grundlage, die uns authentisch macht, nicht theologisches Wissen, sondern sein, dein Wesen, dein Charakter. Und unter anderem haben wir uns Adam und Eva angeguckt und danach hatten wir uns Kain und Abel angeschaut und da war die Predigt ja mit dem Titel Kain oder nicht Kain. Das war Teil 1, da habe ich dann erklärt, warum es so war, dass Abels Opfer von Gott akzeptiert wurde und Kains Opfer und Kain von Gott nicht akzeptiert wurden. Wer von euch kann sich noch erinnern, warum Kains Opfer nicht, beziehungsweise warum Abels Opfer angenommen wurde? Wer weiß das noch? Warum hat Gott Abels Opfer angenommen? Ja. Sehr gut. Das war genau die richtige Antwort, weil er symbolisch das brachte, das Opfer, das Gott wohlgefällig ist, nämlich das Blut Jesu Christi. Abel tat das, was Jesus am Kreuz, also hinweisend darauf, was Jesus am Kreuz tun sollte, um uns die Vergebung zu geben. Das war der Unterschied. Die Früchte waren sicherlich lecker und toll, die Kain gebracht hat, aber das, was Gott akzeptiert, ist das Blut Jesu Christi, wenn es um Vergebung und so weiter geht. Und da hatte ich gesagt, 1. Mose 4, Vers 5, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an, da ergrimmte Kain sehr und senkte seinen Blick. Kain fühlte sich von Gott abgelehnt, obwohl Gott ja seine Herzenshaltung und sein Opfer abgelehnt hat, aber nicht Kain als Person. Kain wurde depressiv, er senkte also seinen Blick zu Boden und sein Blick wurde finster. Da hatte ich gesagt, dass ich davon ausgehe, dass das der Eintritt eines Geistes ist, dass sein Blick finster wurde. Ihr müsst die Predigt hören, da habe ich ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, dass Kains Blick finster wurde, weil offensichtlich ein Dämon in sein Leben getreten ist, also der Geist der Ablehnung. Er fühlte sich als Person abgelehnt, nicht seine Herzenshaltung oder Tat. Er fühlte sich als Person abgelehnt und die größte seelsorgerliche Problematik, 80% der Leute, die seelsorgerlich wirklich Nachhilfe brauchen, um vorwärts zu kommen in ihrem Leben, das größte Problem ist Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Das Negative auf sich beziehend, sich nur über Dienstgrad, geistliche Dienste und sonstige Äußerlichkeiten definierend, immer auf der Suche nach Anerkennung und so weiter. Das ist nur ein kurzer Rückblick, deswegen gehe ich nicht in die Tiefe. Und wir haben letztes Mal viel über den Geist der Ablehnung auch gesprochen und am Ende auch gebetet. Steige mal weiter ein mit Vers 6. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Gott redet Klartext zu Kain, weil er wusste, was da kommen sollte. Und er sagt: Warum ergrimmst du? Warnt ihn, sagt: Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Mit anderen Worten, du fühlst keine Ablehnung, wenn du fromm bist. Was das Wort fromm ist, sage ich euch gleich. Wenn du fromm bist, dann kannst du frei von Ablehnung deinen Blick erheben. Und er warnt ihn und sagt: Die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Nichts steht zufällig in der Bibel. Die Sünde hat nach ihm Verlangen, nicht nach irgendetwas, was ihm gehört oder sein Leben begleitet oder sowas. Warum? Weil das Ziel der Sünde ist, durch die Nichtvergebung den Menschen für immer und ewig zu zerstören, für immer und ewig in die Verdammnis zu schieben. Die Sünde ist nur das Mittel, die Strategie des Teufels, Menschen in die Ewigkeit, in die Hölle zu bringen. Ja? Nach dir hat diese Sünde Verlangen. Wenn du nicht fromm bist, oder anders, wenn du fromm bist, das bedeutet, was fromm? Sanft, gutmütig, tolerant, tugendhaft, langmütig, herzensrein, gesittet, ehrenhaft, vorbildlich oder beispielhaft, duldsam, das heißt also nachsichtig, barmherzig, großzügig. Wenn dein Charakter mit diesen Attributen beschrieben werden kann, dann hast du es definitiv leichter. Verkehre diese Aussagen ins Gegenteil und dann siehst du, dass Gott klar sagt: Pass auf, die Sünde lauert vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir, um dich und dein Leben zu zerstören. Bist du nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und lauert nach dir. Sie hat Verlangen. Du aber herrsche über sie, sagt Gott. Herrsche über die Sünde. Gott wollte Kain vor der Sünde mit den schlimmsten Konsequenzen bewahren. Deswegen hat er ihn angesprochen, deswegen hat er gewarnt. Wirst du nicht fromm, so sagt es, ja, dann pass gut auf, denn die Sünde könnte dich richtig tief reinreißen. Du aber herrsche über sie, über die Sünde gegen deinen Bruder. Es ist ja die imaginäre Sünde, ist es ja gar nicht. Wie gesagt, es sind die Dämonen, es ist der Teufel, es ist der Feind, der versucht, dich zu Fall zu bringen, der dich dazu bewegen möchte, dass du gegen deinen eigenen Bruder sündigst auf schwere Weise. Ja, und Gott sagt: Herrsche über sie. Wie kannst du über die Sünde herrschen? Wie kannst du der Sünde die Macht nehmen? Dich ordentlich benehmen und die Dinge immer richtig machen, damit ja nichts schief geht. Ja, wenn du das schaffst, verrat mir wie, ich folge dir. Ja, das ist nun mal im Kern des Menschen drinne, seit Adam und Eva, dass die Sünde nun mal da ist. Ja, und natürlich ist es so, dass wir in der Heiligung leben, dass wir Dinge falsch machen und durch Gottes Gnade immer mehr in sein Bild verändert werden und immer weniger falsch machen und immer mehr richtig machen, preis dem Herrn. Aber solange wir auf der Erde sind, werden wir es einfach nicht gebacken kriegen, immer nur toll zu sein, immer nur christlich zu sein, immer nur alles richtig zu machen. Dennoch sagt Gott, dass wir über die Sünde herrschen sollen und herrschen können. Mindestens dadurch, dass wir, wenn wir erkennen, dass Sünde in unserem Leben ist, beispielsweise Neid, ja, was eine Auswirkung von Ablehnung und Minderwertigkeitsgefühl ist, Gefühle von Schuld, ja, negative Gedanken, all diese Dinge, wir herrschen über sie, indem wir sie nicht in unserem Herzen vergraben, verstecken, uns selber nicht mal eingestehen, dass wir sie haben. Wir herrschen über sie, indem wir sagen: Teufel, dieses Geheimnis, dass ich neidisch auf meinen Bruder bin, dieses Geheimnis breche ich jetzt. Ich gehe und bete zu Gott, ich gehe und suche mir einen Freund, einen Bruder, einen Seelsorger, jemanden, dem ich meine Schuld bekennen kann und sagen kann: Es ist mir total peinlich, aber ich möchte rauskommen aus diesem Gefühl. Ja, und ich sag dir, ich bin voll neidisch, ja. Ich bin total neidisch, dass ich mich seit 8 Monaten bewerbe, ja, und ich krieg den Job nicht. Und Schwester so und so, eine Bewerbung, 2 Wochen und hat einen Job des Lebens, ja. Warum macht Gott das? Ja, wieso kriegt die das und ich nicht? Wieso hat der das und ich nicht? Wieso ist die so und bei mir nicht? Ja, das ist ein einfaches Beispiel, was aus dem Alltag ist. Wie kann Gott diesen Menschen segnen? Ich hätte ihn nicht gesegnet. Ja, immerhin hat er auch dich gesegnet. Das muss man fairerweise auch eingestehen. Und vielleicht hätte der andere dich auch nicht gesegnet und du bist trotzdem gesegnet. Also letzten Endes, was wichtig ist, über die Sünde zu herrschen, ist erstens die Heiligung, die Veränderung, dass wir Dinge lernen zu lassen, aber nicht aus eigener Kraft. Ganz wichtig, ich bin absoluter Gegner davon, dass man sich am Riemen zusammenreißt und aus der eigenen Kraft und sich endlich mal Mühe gibt, weil Gott hat ja gesagt, und dann mach mal religiöser Käse. Ja, ihr kennt ja meine Lieblingsbibelstelle in diesem Zusammenhang im Neuen Testament. Der super orthodoxe, super Sonderjude, der alles ganz gut hingekriegt hat. Herr, bin ich froh, dass ich nicht so ein Blödi bin wie die da. Ich krieg's immer gebacken und ich zahle meinen Zehnten und ich gebe mein Opfer und ich faste und ich bete und alle sehen mich und ich bin toll. Ich habe alles richtig gemacht. Und der Blödi da hinten, ja, ein Glück habe ich mit dem nichts zu tun, ja. Und der Blödi klopft sich auf die Brust und sagt, ja, Herr, ich bin ein Blödi. Also jetzt Extended Version, Übersetzung frei nach Nassim Ben Iman. In der Bibel steht es noch ein bisschen anders, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und was sagt Jesus? Der Blödi hat's richtig gemacht. Er bekennt seine Schuld und er verlässt sich auf Gott. Und der andere, der ist ja so ein selbstherrlicher, selbstgerechter Christ, Alleskönner, der dir nur ein schlechtes Gewissen einredet, wie toll der ist, wie gut er alles hinkriegt und wie blöd du bist. Ja. Und preis dem Herrn, ich habe die Bibel verstanden, ich zähle mich zu den Blödis. Allerdings zu den Blödis, die gesegnet sind, gerecht gemacht sind, denen vergeben ist, die kostbar und wertvoll sind in den Augen Gottes, weil sie das Blut Jesu Christi wert sind und nicht das wert sind, was sie geleistet haben in ihrem religiösen Wahn. Ein heißes Thema, Leute, das ist ein heißes Thema. In der christlichen Szene ist das ein heißes Thema, ja. Buße zu tun, dem Weg Gottes zu folgen, auf dem Weg Gottes zu bleiben, die Gebote Gottes zu halten. Alles wunderschön und gut und biblisch, alttestamentlich, neutestamentlich. Halleluja, preis dem Herrn, dagegen darf nie gepredigt werden, das muss gemacht werden, ja. Aber wenn du kommst mit diesen Attributen wie Buße und Gebote halten und dies und jenes und du kommst damit als Schwert, als Knüppel, als Baseballschläger und fängst die Leute an, so zu terrorisieren. Ja, das nimmt definitiv den biblischen Inhalt weg von dem, was Gott sich gedacht hat. Was hat Gott sich gedacht? Du bist ein Sünder und Gott hat dir vergeben. Ganz einfach. Ja, du machst Dinge falsch. Und Römer sagt, im Römerbrief sagt die Bibel, wir ändern unsere Gedanken. Das, was für uns selbstverständlich normal und richtig war, wird nochmal geprüft nach dem Herzen und nach dem Willen und nach dem Wort Gottes. Und dann stellen wir fest, ups, das war zwar normal, aber immer noch falsch. Wenn alle das Finanzamt betrügen, dann mache ich das nicht, weil das falsch ist. Auch wenn das Finanzamt nicht eine Person ist, die mir die Hand schütteln wird. Ich bin da eine laufende Steuernummer. Ist egal, richtig ist richtig und falsch ist falsch. Sonst sind wir wieder im Islam, wenn wir da unterscheiden. Ja. Also wir machen Dinge falsch und wir haben die Gnade und die Liebe Gottes, der uns verändert, die Dinge richtig zu machen durch Erneuerung unserer Sinne und dann durch richtig Handeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Leute, ich sage euch was, das ist ein total entspanntes christliches Leben. Wenn du weißt, ich komme in den Himmel, ja, weil Jesus sein Blut vergossen hat und er mir vergeben hat, grundsätzlich vergeben hat. Zweitens, wenn irgendetwas schief läuft in meinem Leben, ist es dramatisch, blöd, doof für mich und meistens noch viel mehr für die anderen. Dann gehe ich zu Gott, er verändert mich, er vergibt mir, ich bekenne meine Schuld, ich halte keine Geheimnisse mit dem Teufel, ja, mein Neid behalte ich für mich, sonst könnte jemand denken, ich bin neidisch. Ja, du bist ja sowieso. Bekenn es. Wenn wir diese Dinge richtig umsetzen, leben wir total befreit. Ja, wenn du ständig Angst davor haben musst, ja, du hast schon wieder das Gebot nicht gehalten. Ja, du hast schon wieder nicht richtig gebetet. Du hast schon wieder nicht richtig Buße getan. Du hast nicht richtig geopfert. Du hast zwar viel gegeben, aber die Herzenshaltung, das war schon ein bisschen mit Geiz und mit, Herr, na gut, wenn du mich zwingst, dir zu geben, Herr, dann gebe ich dir jetzt. Was soll's? Du wirst ja sehen, was du davon hast. Ja. Freiheit bedeutet, dass der Heilige Geist uns Dinge zeigt, uns führt, dass die Dinge geschehen mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe, dass wir sie umsetzen können mit ihm, ja, dass wir das richtige Verständnis von Liebe und von Vergebung haben. Und wenn wir die Liebe Gottes erkannt haben, und das ist die Grundlage, wenn wir die Liebe Gottes erkannt haben, erkennen wir sehr klar und deutlich, was es bedeutet, falsch, richtig, Buße, Heiligung, all diese Dinge. Und niemand von uns ist in einem perfekten, glänzenden Kleid auf den Straßen Jerusalems, Ja, lässt sich als super religiöser Saubermann feiern, der nie was falsch gemacht hat, der alles richtig gemacht hat. Ja. Niemand von uns begibt sich auf diese Schiene, sondern wir sagen, wir sind die fröhlichen Ex-Blödis, denen vergeben wurde, weil wir gelernt haben, auf die Brust zu schlagen. Amen. Halleluja. Ganz wichtig, nimm das mit, ganz wichtig, die negativen Gedanken und Empfindungen behalte sie nicht für dich. Such dir jemanden, bekenn sie ihm, bete zusammen und das Ding ist gegessen. So herrscht über sie, die Sünde. Kain ignoriert Gottes Wort und seine Warnung und ist ungehorsam dem gegenüber, was Gott ihm gesagt hat. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ey, ist das beknackt? Ist das blöd? Am liebsten würde ich in der Zeitmaschine zurückreisen und sagen, halt, tu's nicht! Verstehst du? Ich hätte gesagt, Kain, denk mal drüber nach! Ja. Was kann Abel dafür, dass du voller Neid und voller Hass bist? Was kann Abel dafür? Es war ja Gott, der gesagt hat, dies Opfer gefällt mir. Es weist auf Jesus hin. Was kann denn Abel dafür? Meine Güte, warum haut er ihm die Birne ein? Was soll das? Was kann Abel dafür? Nichts. So frisst Neid den Verstand Kains. Und er erschlägt seinen Bruder, der nichts, 0, gar nichts dafür kann. Die Geschichten stehen in der Bibel, weil einfach Charaktere, Menschen, Persönlichkeiten, Verhaltensweisen, Verhaltensmuster sich immer widerspiegeln. Wir unterscheiden zwischen Altes Testament, Neues Testament, aber der Mensch in seinem Wesen, in seinem Herzen und so weiter, da wiederholen sich Dinge. Deswegen müssen wir lernen, nicht das Gleiche zu tun. Natürlich ist es nicht so einfach, dass du jemanden, der auch ein Bruder im Herrn ist oder eine Schwester, ist nicht so einfach, dass du sagst, ach, ich lade dich mal auf einen Kaffee ein. Ich habe gedacht, wir trinken mal den Kaffee heute irgendwo auf dem Feld draußen, im Rapsfeld. Und dann trinken wir mal einen Kaffee und dann dong, tot. Das macht ja keiner. Aber wir wissen ganz genau, dass Neid, Hass, Böses und so weiter das Töten anders aussieht heute. Ja, die Bibel sagt, du tötest jemanden, indem du einfach was Nettes über ihn sagst. Ja. Wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich nicht so dick wie er. Wäre ich nicht so doof wie er. Wäre ich nicht so hin und her und so und so. Und ich glaube, der hat schon immer einen Hang zum Fehlfuttern gehabt. Negatives Reden, schlecht machen. Ja. Ablehnung. Wut, Hass, Neid, Zorn. Verleumdung, alles. Ja. Da brauchst du die Leute heute nicht mehr zu erschlagen, so wie es Kain getan hat. Und wisst ihr, was interessant ist? Gott konfrontiert Kain mit seiner wirklich schweren Sünde. Sind wir uns einig darüber, dass wenn einer seinen Bruder erschlägt, also tot macht, ja, sterben lässt, durch aktive Handlungen, ja, sind wir uns einig darüber, dass es wirklich eine schwere Sünde ist? Ja. Oder naja, damals galt das Leben des Menschen nicht so viel wie heute und es gab auch noch keinen Rechtsstaat und naja, darf man nicht überwerten. Ist Umbringen schlimm oder nicht? Gott konfrontiert Kain mit dieser wirklich schlimmen, schweren Sünde. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Warum fragt Gott? Ja, ganz klar. Abel war vorher da. Und jetzt ist er verschwunden und Gott hat sich gefragt, Mensch, wo ist der Kerl? Ich sehe ihn nirgends, komisch. Gott, der Allmächtige, Allwissende, der natürlich wusste, wo Abel ist, wollte keine Information. Als er gefragt hat, wo ist dein Bruder, da war es eine rein rhetorische Frage. Kains Wesen und seine Reaktion, sein Charakter und seine Reaktion. Leute, es geht um Charakter. Ja, da ist einer voller Hass, voller Neid, böse, ja. Fühlt sich abgelehnt, ist sauer auf seinen Bruder, erschlägt seinen Bruder und Gott kommt, nachdem er ihn gewarnt hat und gesagt hat, mach's nicht, pass auf, erschlägt er seinen Bruder und dann kommt Gott und sagt zu ihm, wo ist dein Bruder? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Ey, da schüttelst du mit dem Kopf. Du denkst, hä? Wie ist das möglich? Anstatt die Frage als erste Möglichkeit zu sehen, zu Gott zu kommen, die Schuld einzugestehen und um Vergebung zu bitten, trotzt Kain mit Stolz, Anklage, Uneinsichtigkeit und sogar mit Blasphemie, trotzt der Gott. Ich weiß nicht. Wo ist dein Bruder? Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Muss ich jetzt noch auf ihn aufpassen, wo er ist und wo er bleibt? Ich weiß nicht, ist so ziemlich die dümmste Antwort. Der Typ hat ernsthaft gedacht, er könnte Gott belügen. Ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Weißt du, du kannst dir selber was vormachen. Du kannst deiner Familie und deinen Freunden und allen was vormachen. Aber einem kannst du nie irgendwas vormachen. Das ist Gott, der kennt dich besser als du dich selbst. Den kannst du nicht belügen, den kannst du nicht täuschen, dem kannst du nichts vormachen. Der weiß, was Sache ist, hundertprozentig. Der kennt dein Herz, der weiß, was Sache ist. Und ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. Das zieht nicht. Gott gab Kain die Möglichkeit, sofort auf seine Schuld zu reagieren, Buße zu tun. Ja. Und dann erhielt er noch eine zweite Chance. Das ist Gott. Das finde ich fantastisch. Das ist Gott. Der sagt nicht, falsche Antwort, die Erde tut sich auf und er ist verschwunden. Krokodil kommt, Maul auf, der Typ ist weg. Er gibt ihm noch eine zweite Chance. Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Es erklärt Gott ihm, was Sache ist. Er konfrontiert ihn. Was hast du getan? Wieder, ganz klar, Gott wollte keinen Bericht, keine Information. Nicht, weißt du was, Kain, du könntest ein guter Journalist sein, berichte doch mal kurz, was da passiert ist. Ja. Und dann folgt Gottes Strafe. Bei was hast du getan? Kommt wieder keine Schuldeingeständnis, kommt wieder keine Bitte um Vergebung, kommt weder Reue noch Buße noch irgendetwas in der Richtung. Und dann folgt Gottes Strafgericht. Ich bin davon überzeugt, Gott hätte ihn verschont, wenn er heulend vor Gott zusammengebrochen wäre und gesagt hätte, ich habe ihn umgebracht, wie konnte ich nur so blöd sein? Ich bin überzeugt, Gott wäre mit ihm anders umgegangen, wenn er das einfach nur so bekannt hätte, wie es ist. Stattdessen fängt er auch noch an, Gott anzuklagen und Gott anzuschnauzen und ihm zu widersprechen und was soll ich denn mit meinem Bruder und wer hat hier und wer hat da und was weiß ich. Gottes Strafgericht folgt, weil keine Einsicht, keine Schuldeingeständnis war. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bauen wirst, so soll er dir hinfort keinen Ertrag geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Die vier Flüche. Er wurde verflucht. Er sollte die Erde bebauen ohne Ertrag. Das heißt also wirtschaftliche Pleite. Da heißt es, interessantes Ding, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Ich persönlich glaube, viel schlimmer, weil er nicht um Vergebung gebeten hat und das zugegeben hat. Er sollte unstet sein und er lebte fortan als Flüchtling, musste immer weglaufen vor allem und jeden. Hat jemand eine andere Übersetzung als Luther? Was steht für unstet bei euch? Alberfelder und es ist neuevangelische Straßenstudienbibel oder sowas. Schaut mal nach. Bibel? Das ist 1. Mose 4. Vers 10. Entschuldigung, 11 und 12. Ja, bitte.
länger seine Kraft geben, unter und unstet und flüchtig soll sie sein auf der Erde.
Okay, bei dir steht auch unstet. Hat jemand ein anderes Wort für unstet? Michael? Unstet und flüchtig, was steht bei dir? Rastlos. Sehr gut. Das ist ein schönes Wort. Ja, ein Rastloser, der kommt nie zur Ruhe, der rastet nicht, der ist immer nur auf der Flucht. Das ist, was er bekommen hat. Und jetzt pass mal auf, Leute. Pass mal auf, wie es weitergeht. Kains Antwort nach seiner Urteilsverkündigung. Ihr müsst mal sehen, Gott gibt ihm mindestens zwei Chancen. Von mir lesen wir nicht mindestens zwei Chancen, dass er seine Schuld bekennt, dass er Buße tut. Gott hätte ihn vergeben, davon bin ich überzeugt. Stattdessen strotzt der Gott mit Stolz und Arroganz und Blasphemie und Anklage. Ja. Und Gott fragt ihn nochmal und danach kommt die Urteilsverkündigung. Und dann nach der Urteilsverkündigung, siehe, Vers 14, siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir jetzt gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Mit anderen Worten, er sagt zu ihm, ey Herr, die Strafe, die du mir gegeben hast, die ist zu schwer. Die ist so schwer, als dass ich sie tragen könnte, sagt er zu Gott. Ist das nicht heftig? Du kannst es in der Erziehung der Kinder merken, dass die Kinder unterschiedlich sind. Ja. Ich rede jetzt gar nicht von unseren Kindern, ich rede generell. Manche Kinder, die konfrontierst du und die sehen ein sofort, dass sie was falsch gemacht haben. Andere reden sich raus. Die nächsten bekommen eine Konsequenz, ein Verbot, eine Strafe. Und sie sehen dann nicht das, was sie falsch gemacht haben, sondern, oh, das finde ich jetzt aber voll doof. Wieso muss ich jetzt? Wieso kann ich nicht? Und die diskutieren eine halbe Stunde mit dir darum, ja, warum diese Strafe? Anstatt einfach nur zu sagen, okay, ey, eigentlich habe ich das ja sowas von verdient. Ne? Meine Strafe ist so schwer, als dass ich sie tragen könnte. Tödlicher Fehler. Wieder eine Nachfrist, Nachmöglichkeit, erneut zu Gott zu gehen und sagen, tut mir leid, Herr. Tut mir leid, Herr. Sagt er, meine Strafe ist so schwer. Anstatt zu sagen, habe ich verdient, meine Strafe ist so schwer. Und dann wieder Anklage in Richtung Gott. Der hat's drauf, ne? Der hat's richtig drauf. Der klagt Gott an, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. Und dann, und wer mich findet, der bringt mich um. In Klammern von mir hinzugefügt, und du bist dann schuld, Gott, wenn das passiert. Also erstens, Kain beschwert sich, weil die Strafe zu schwer ist. Kain sieht die Strafe und die Konsequenzen und nicht seine Schuld, was ihn dazu geführt hat. Kain bekommt Angst vor der Ernte seiner Sünde. Das heißt, er hat jemanden totgeschlagen, fürchtet sich nun, dass er selber totgeschlagen wird. Ja, die goldene Regel fürs Leben, wenn jemand nicht zu Gott geht und die Dinge bereinigt und Vergebung empfängt, lebt er mit Angst. Unbewusst, meistens, manchmal sogar bewusst, die Leute leben mit Angst. Angst vor den Konsequenzen. Angst vor dem, dass sie erwischt werden könnten. Angst vor dem, dass was Blödes passieren könnte, dass ihnen widerfährt, was sie sehen, was sie geerntet haben. Was wäre richtig gewesen? Wo ist dein Bruder Abel? Die richtige Antwort, ich habe meinen Bruder getötet. Viel mehr will Gott gar nicht. Ich habe meinen Bruder getötet. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist Abendmahl. Das ist Abendmahl. Jesus hat sein Blut vergossen und am einfachsten, was wir tun, ist, wir gehen zu Gott, wenn irgendwas in unserem Herzen ist, wenn wir in Gedanken etwas falsch gemacht haben. Wir gehen zu Gott und bitten um Vergebung. Und Gott ist treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns sogar von aller Ungerechtigkeit. Was in uns ist, die Ungerechtigkeit, die uns zur Sünde verleitet, die wäscht Gott von uns weg. Wenn wir aber sagen, wir haben nicht gesündet, so machen wir ihn, also Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Ich finde, das Einfachste, was Gott uns gegeben hat, ist der Weg, Vergebung zu erlangen. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Geh zu Gott. Du musst ja noch nicht mal sagen, ich erkenne meine Schuld und bereue und dies und jenes. Das kann ja alles in Folge durch den Heiligen Geist. Nenne wenigstens die Dinge so, wie Gott sie nennt. Wenn er sagt, das ist Sünde, geh du hin. Und unverblümt und unkaschiert sagst du, das ist Sünde. So. Gott ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünde bekennen. Ja. Dieses Bekennen im griechischen Urwort heißt eins machen mit dem, was Gott sagt. Ja, wir stimmen mit ihm übereins. Wir sagen, was du sagst, das sag ich jetzt auch. Das ist so und das ist so und das ist so. Und Gott vergibt uns. Total einfach. Ich bin so begeistert von Gott und von seinem Wesen und von seiner Art. Ich bin so begeistert davon, dass Gott nicht irgendwelche Sachen einfordert. Meine Güte, was hat die Kirche daraus gemacht? Nirgends findest du in der Bibel, dass Gott sagt, und jetzt kauf dir eine richtig scharfe Peitsche und dann läufst du mal den ganzen Tag rum und haust dich, ja, und sagst, Herr, oh, ich tu Buße, ich tu Buße, ich tu Buße. Ja, das passiert über Jahrtausende, hätte ich fast gesagt, ja, Jahrhunderte, dass die Leute das Verständnis haben, sie müssen sich kasteien und sie müssen sich schlagen und sie müssen sich das Essen vorenthalten und sie müssen leiden und sie müssen Buße tun, indem sie ein vergrimmtes, verknotetes Gesicht aufsetzen und dann werden sie von Gott besonders akzeptiert, wie verknoteter das Gesicht ist. Leute, das ist tote Religion und hat überhaupt nichts mit Gottes Liebe, mit seinem Verständnis von Vergebung und mit der Bibel zu tun, überhaupt nichts. 0, überhaupt gar nichts, ehrlich. Sünde ist schlimm, Sünde hat schlimme Konsequenzen, Sünde führt zum Tod, Sünde muss bereinigt werden, Sünde muss unter Vergebung gebracht werden, aber wir gehen zu Gott, wir bitten um Vergebung und Gott vergibt uns und fertig, aus. Gott hat überhaupt nichts davon, wenn wir noch eine Woche fasten, damit er uns auch richtig vergibt. Wir müssen eine Woche mit einer Peitsche auf den Rücken hauen, damit er uns auch richtig vergibt, damit er weiß, wir meinen es ernst. Kleiner seelsorgerlicher Tipp. Du kannst die schärfste Peitsche nehmen und dir den Rücken wundschlagen. Das ist noch kein Zeichen dafür, dass du es ernst meinst, glaub mir. Das ist noch lange kein Zeichen, dass du es ernst nimmst. Du willst sagen, du kennst dein Herz besser als Gott. Lamech ist Kains Nachkomme in der fünften Generation. Er erlebte die Kraft der Erbsünde. Er erbt, was sein Urgroßvater getan hat. Und killt auch. Aber er bricht diese Erblast durch den richtigen Umgang. 1. Mose 4, 23, 24. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, also er muss mindestens zwei gehabt haben, hört meine Rede, ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Ein Mann erschlug ich für meine Wunde und ein Jüngling für meine Beule. Kain soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Nicht die Sünde, die du mir gegeben hast, ist zu schwer. Der sagt, ey, weißt du was? Der hat seinen Bruder erschlagen und er wird siebenmal gerecht. Ja, er trägt siebenmal die Konsequenzen oder die Strafe. Ich habe es verdient, siebenmal, 70-mal. Ja. Zuzugeben, ich habe gesündigt und zu verstehen, ich habe verdient, dass ich bestraft werde. Und preis dem Herrn, das hat sich ja nicht geändert. Ich habe verdient, dass ich für meine Sünde bestraft werde. Es ist heute noch so. Es ist heute noch so. Es hat sich nicht geändert. Sünde erfordert Strafe. Aber preis dem Herrn, wir haben es gelernt. Die Bibel hat es gesagt mehrfach. Die Strafe liegt auf ihn. Halleluja. Das ist doch total klasse. Die Strafe bleibt auf dir liegen und du trägst die Konsequenz, wenn du nicht zu Gott gehst und sagst, es war falsch. Es war so, wie du gesagt hast und nicht, wie ich gedacht habe. Ohne kaschieren, rechtfertigen und schönreden. Die Strafe liegt auf ihn. Die Vergebung ist bei dir, das ewige Leben und der Segen und das volle Ding. Halleluja. Das ist wieder Grund, von Gott begeistert zu sein. Volle Liebe, volle Segnung. Totale Vergebung. Ich habe am Dienstag in der Gebetsgruppe nochmal gesagt, ich wünsche mir so sehr normale Christen. Ich wünsche mir so sehr normale Christen. Wir leiden darunter, dass wir zu wenig normale Christen haben. Davon bin ich überzeugt. Die einen sind nicht normal, weil sie einfach jeden Mist und Schrott bauen und immer noch eine Erklärung haben, dass sie damit nichts zu tun haben und dass es ja nicht so ist. Ja. Und die einen, die sagen sich, ja, wenn ich was falsch mache, dann liebt Gott mich nicht mehr. Nein, er liebt mich. Das steht ja, das kann man noch akzeptieren. Aber wenn ich was falsch mache, die Segnung, das kann ich schon mal vergessen. Und die Verheißung, das kann ich schon mal vergessen. Ja, ich habe die Gebote des Herrn nicht gehalten, also bin ich schon mal gleich bestraft. Also kann ich mir schon mal alles gleich abschminken. Ja, das grenzt die Gnade aus. Das ist auch nicht normal. Der eine macht alles und rechtfertigt sich und entschuldigt sich und nimmt das gar nicht wahr und verhöhnt Gott. Und der andere denkt, er ist besonders christlich, wenn er besonders lange und besonders viel leiden muss. Nebenbei gesagt, man gibt der Sünde und dem Vergehen viel zu viel Ehre und viel zu viel Raum, wenn man da noch echt eine Woche dran rumdoktert. Und jeden Tag gehst du zu Gott und sagst, Gott, vergib mir. Gott, ja, ich vergib dir gern. Was denn? Was ich dir gestern gesagt habe. Wenn Gott vergeben hat, dann hat er es vergessen. Ja. Hinter sich geworfen, ist nicht mehr vorhanden. Der sagt sich nur, hä, wovon redest du? Du kannst dich nicht mehr dran erinnern. Preis dem Herrn. Halleluja. Was Lamech getan hat, hätte kein tun sollen. Ich lese euch mal Psalm 51, Davids Bußpsalm, ihr kennt es. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behältest in deinem Wort und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das sagt David, überleg dir das mal. Der sagt nicht, Herr, ich bin der König David, wollte ich nur mal sagen. Und für Könige, da gilt die Sünde ein bisschen anders. Also wir Könige im Hause Israel haben ja Immunität bei den Abgeordneten. Siehe, die gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit. Und entsündige mich mit Ysop, ein Symbol fürs Kreuz. Dass ich rein werde, wasche mich rein, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verwerfen. Das war Psalm 51, der Davids berühmte Bußpsalm. Das ist Davids Gebet im Alten Testament, viel Symbolik hinweisend auf Jesus und auf das, was Gott uns im Neuen Testament zugesagt hatte, im Römerbrief und im Galater. Und ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wisst ihr was? Der David, der zerschlagenen Herzens, der leidet und sagt, ich bin ein Sünder, ich bin schlecht, Gott vergib mir und so weiter. Wenn der das Neue Testament so kennengelernt hätte, wie wir es kennengelernt hätten, hätte er das Ding möglicherweise einfach wesentlich kürzer abgehandelt. Ja, Herr, ich bin ein Sünder, ich habe wieder mal voll daneben gegriffen, ich habe gesündigt, vergib mir meine Schuld. Und dann muss er nicht darum bitten, Herr, mach mich wieder fröhlich und lass meine zerschlagenen Gebeine wieder fröhlich sein und so weiter, sondern bekennt seine Schuld vor Gott. Und zwar vor Gott als den Vater, nicht als den allmächtigen Universumsschaffer mit großer Distanz zu den Menschen, sondern sein Vater kann ihm vergeben, kann ihm die Schuld erlassen, kann sagen, getilgt. Und er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, vergib mir. Und der Vater sagt, ist schon getan, preist dem Herrn. Er geht fröhlich seiner Wege und kann sich so richtig fett freuen. Weil Vergebung bewirkt, dass wir uns richtig fett freuen können. Gott liebt uns. Er gibt seinen Sohn für uns. Er vergießt sein Blut. Alles, was wir brauchen, ist diese klitzekleine Hürde zu nehmen, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich habe gesündigt, vergib mir. Und Gott sagt, getan. Und dann sagst du, preis dem Herrn und jetzt geht's weiter und ich freue mich und ich lasse mich nicht. Erst habe ich die Sünde im Herzen, dann habe ich sie im Kopf, dann tue ich sie auch noch. Ja, und wenn ich sie dann getan habe, dann geht's mir hundeelend und dann muss ich jetzt auch noch für die nächsten 5 Wochen darunter leiden, dass ich es getan habe. Nein, so ist Gott nicht. Wenn du für deine eigene Sünde selber leiden willst, meine Güte, dann geh doch selbst ans Kreuz. Nimm das nicht ernst, in Südamerika haben Leute das getan. Sie haben sich wirklich kreuzigen lassen, weil die dachten, das ist dann die effektivere Art, Vergebung zu empfangen. Ja, der religiöse Geist ist ja manchmal schon sehr fantasievoll, wenn er sich einfallen lässt, wie er Menschen fertig macht. Okay. Denn für die Freiheit hat Christus uns befreit. Halleluja. Kennt ihr das? Halleluja. Lass uns mal aufstehen. Vielleicht könnt ihr uns mit dem Lobpreis ein bisschen begleiten. Habt ihr abgesprochen, wer was macht? Gabi, jemand in Sicht? Halleluja. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Kains Charakter ist voller Wut und Neid und Hass. Gott warnt ihn, er ignoriert Gottes Wort und Warnung, er schlägt seinen Bruder, bekommt mehrere Chancen, vor Gott die Schuld zu bekennen und Vergebung zu erlangen. Er verachtet diese Chancen, missachtet sie, tritt sie mit Füßen, klagt Gott an. Am Ende bekommt er die verdiente Strafe, die Gott ihm sagt, was wirklich auch angemessen ist und nicht so hoch. Und anstatt, dass er die Strafe hinnimmt, klagt er Gott wieder an und sagt, die Strafe, die du mir gegeben hast, ist zu schwer. Dabei wäre es ganz einfach gewesen, geh zu Gott, bekenn deine Schuld, er vergibt dir und dann ist das Leiden unter der Schuld nicht mehr Gott gewollt, sondern bestenfalls dämonisch. Das Problem mit der Ablehnung und mit der Selbstablehnung ist, dass selbst wenn Gott dich annimmt und wenn Gott dir vergibt, hast du ein Problem, dir selbst zu vergeben. Das ist auch eine Konsequenz von A, ein Geist der Ablehnung und B, wir haben mal, Michael und ich, durch die Seelsorgeerfahrung und durch die Bibel, was wir über die Jahre alles an Informationen und Erkenntnissen gesammelt haben, festgestellt, dass es ein gewisses Muster gibt. Epheser 6, Vers 12, wenn das heißt Bollwerke der Finsternis, Strukturen, ja, Bauten. Ja, wir haben festgestellt, dass bestimmte Dämonen immer in gewisser Weise miteinander kooperieren und arbeiten. Ja. Unter anderem der Geist der Ablehnung, der Geist der Religiosität, ein religiöser Geist, ist auch gleichzeitig immer ein bester Freund vom Geist der Ablehnung. Ja, weil der religiöse Geist sagt dir, das, was du getan hast, reicht nicht aus. Du kannst ja wohl so nicht vor Gott treten. Dein Herz, ich glaube, wenn du sagst, Gott, vergib mir, da stimmt irgendwas mit dir nicht. Und wenn du gibst, ja, dann gibst du aber das irgendwie so und so. Ja? Der religiöse Geist lässt dich immer nur wissen, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Und du musst es noch besser machen. Das führt dazu, dass du sagst, ja klar, natürlich reicht es nicht, weil ich einfach zu blöd bin, Selbstablehnung. Wenn ich nicht so blöd wäre, dann würde es auch reichen. Ja. Wenn du auf Jesus blickst und was er getan hat, weißt du, das reicht allemal, was er getan hat. Ja. Ich möchte noch eins sagen. Wer Vergebung seiner Sünde hat, hat das ewige Leben. Der kommt in den Himmel. Wer die Vergebung nicht hat, der ist ewig in der Verdammnis. Das Blöde ist, diese Dinge passieren, ob man dran glaubt oder nicht. Du kannst an den Himmel nicht glauben. Du kannst an die Verdammnis oder an die Hölle nicht glauben. Trotzdem wirst du die Ewigkeit verbringen dort, wenn Gott dir nicht deine Schuld vergibt. Halleluja. Halleluja. Und ich frage heute Morgen, ist Ich alle mal die Augen schließen, bitte. Alle. Ganz persönliche Frage. Ist jemand heute Morgen hier, der von sich nicht hundertprozentig weiß, dass ihm die Schuld vergeben ist? Dass Jesus deine Sünden dir vergeben hat? Wenn das so ist, nimm mal die Hand hoch, bitte. Danke. Wir machen jetzt Folgendes. Vergebung ist eine ganz einfache Sache. Komm zu Gott und sag ihm, vergib mir meine Sünde, und er tut es. Ja. Etwas Konkretes, wenn es konkret ist, aber sonst einfach etwas Allgemeines. Ja, also generell die Sünde vergeben zu lassen, um das ewige Leben zu erhalten. Ein einfaches Gebet. Ich bete das Gebet vor für die, die die Hand gehoben haben. Und wir als ganze Gemeinde auch zur Unterstützung derer, die sich gemeldet haben. Als ganze Gemeinde, lass uns mal zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Blut vergossen hast. Ich danke dir, dass du deinen Leib gegeben hast, damit ich heute Vergebung von dir erlangen kann. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Nimm meine Sünden von mir weg und gib mir ewiges Leben. Komm du in mein Leben und komm in mein Herz. Und sei du von nun an der Chefregisseur in meinem Leben. Der Herr meines Lebens. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Danke, Jesus. Wir gehen gleich in die Anbetung, aber ich möchte einfach nochmal Raum geben. Ist jemand heute Morgen hier, der wirklich vor sich selber zugeben muss, dass es ihm schwer fällt, sich selbst zu vergeben? Du kannst vielleicht deinen ärgsten Feinden vergeben, du kannst glauben, dass Gott anderen Leuten vergibt, aber wenn es darum geht, dass du Vergebung empfängst von Gott, ist immer noch dieses Gefühl, könnte ja sein, dass noch was da ist. Könnte ja sein, dass es nicht gereicht hat. Du hast einfach Schwierigkeiten, Vergebung anzunehmen und dir selbst zuzusprechen. Es ist auch wichtig, dass du dir selbst vergeben kannst, wenn du was falsch machst, sündigst oder etwas in deinem Herzen ist. Auch da nochmal die konkrete Frage. Tut sich jemand schwer, Vergebung anzunehmen von Gott? Ihr könnt am Platz bleiben. Ich frage nochmal. Nochmal bitte die Augen schließen. Ich weiß, dass solche Fragen sind sehr persönlich und man möchte und kann nicht, weil alle immer hingucken und so. Deswegen nochmal kurz die Augen schließen. Ihr müsst auch nicht nach vorne kommen. Wir machen es einfach so. Ihr bleibt am Platz. Und ich frage nochmal. Ist jemand da, der Schwierigkeiten damit hat, sich selbst zur Vergebung oder Vergebung anzunehmen? Danke, Jesus. Das sind einige. Aber lies die Bibel und guck, was Jesus sagt. Es ist viel leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Herr Jesus, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich danke dir, Herr, dass du dein Blut vergossen hast. Und dass es nicht mehr braucht, Herr, als zu kommen und wie es im 1. Johannes steht, zu kommen, die Schuld zu bekennen und Vergebung anzunehmen. Danke, Herr, dass du nicht mehr von uns erwartest, als einfach nur das zu bekennen. Das, was falsch ist, ist falsch. Was richtig ist, ist richtig. Ich danke dir von Herzen für meine Geschwister, die die Hand gehoben haben. Ich danke dir für die, die sich nicht getraut haben, aber gerne hätten. Und ich bete für die, die die Hand nicht gehoben haben, obwohl sie hätten sollen. Dass sie selbst in sich erkennen, dass auch sie dazugehören. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du es uns so leicht gemacht hast. Wir kommen heute Morgen zu dir und wir erheben unsere Hände und unsere Seele zu dir in Anbetung und wir bringen dir unser Herz und wir danken dir, dass du es reinigst, dass du uns von aller Schuld reinigst, dass du uns die Sünde vergibst. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns berufen hast zu einem Leben in Freude, in Frieden, in Freiheit, frei von Bindungen, frei von Rebellion und Aggression und Religion und sonst welche Ionen, die da nicht hingehören. Danke, Herr. Amen.